Aber das Allerschönste beim Schreiben, sagt der Schriftsteller, bleibt doch, dass alles möglich ist. Alles ist möglich. Man kann sich die verrücktesten Sachen ausdenken. Solange man sie glaubwürdig darstellt, ist alles in Ordnung. Der Schriftsteller, von dem hier die Rede ist, das ist eine ausgedachte Figur in dem Roman Der Sohn des Friseurs von Gerbrand Bakker. Der Autor Gerbrand Bakker ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Gilt das auch für dich als Schriftsteller, dass das Schönste am Schreiben ist, sich alles ausdenken zu können?
Ja, das stimmt. Und das habe ich jetzt richtig wieder bemerkt. Es hat 12 Jahre gegeben zwischen Der Umweg, das war mein vorletzter Roman, und dieser Roman. 12 Jahre kein Roman geschrieben, weil ich hatte einfach keine Lust auf Romane. Ich fand die unecht und prätentiös und naja. Also keine Lust, und deswegen habe ich in der Zwischenzeit habe ich autobiografische Bücher geschrieben, richtig autobiografische Bücher, also Tagebücher und Tagebücher, ja, darin muss man die Wahrheit sagen natürlich, was passiert, passiert. Und jetzt habe ich wirklich mal wieder bemerkt beim Schreiben so einen Roman, alles ist möglich. Aber das ist auch etwas, was ich die ganze Zeit immer richtig gut im Kopf haben soll, weil ab und zu denkt man, nee, das ist nicht möglich. Und dann denke ich, ja, doch, es ist doch möglich. Also schreib weiter.
Also da kann einem einer, wer weiß, was erzählen. Wir haben hier vor gut 10 Jahren schon mal gesessen. Da hast du über den Roman Der Umweg geredet. Da ging es darum, dass ein Dachs einen Mensch beißt, was eigentlich in der Natur nicht vorkommt. Aber
nee.
Egal, in einem Roman ist es möglich. Auch hier ist ein Roman, also alles ist ausgedacht, aber da gibt es ein Flugzeugunglück. Und dieses Flugzeugunglück, von dem Sie erzählen, das hat es allerdings wirklich gegeben. Was war das denn für ein Unglück? Heute ist es fast vergessen, oder?
Ja, es ist in Holland also auch von vielen Leuten vergessen. Ja, das war ein Riesenunfall im März 1977. Es gab Probleme auf Gran Canaria, einer der Kanareninseln. Und alle die Flugzeuge, die werden umgeleitet nach Teneriffa. Und deswegen standen viel zu viele Flugzeuge auf diesem viel zu kleinen Flughafen. Und dann sind also zwei Boeings 747, die sind aufeinander gestoßen. Ein amerikanischer Boeing und ein niederländischer Boeing. Und dabei kamen 583 Menschen ums Leben. Und das ist bis heutzutage das größte Flugzeugunfall aller Zeiten. Ja, und einer davon war also ein niederländisches Flugzeug. Und alle die 235, so etwas, Holländer, ja, tot.
Also dieses Flugzeugunglück spielt eine zentrale Rolle.
Ja.
Das hat es wirklich gegeben. Alles andere in dem Buch ist ausgedacht. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von dem, was wirklich passiert ist, und dem, was du dir ausdenkst?
Man muss natürlich versuchen, um das Ausgedachte und das Wirkliche ein bisschen gut miteinander zu verknoten. Und das Schwierige ist auch, habe ich jetzt bemerkt, bis jetzt in meinen Romanen habe ich nie viel recherchiert. Ich habe einfach geschrieben, es kam eine Geschichte und dann 3-4 Monate später ist es fertig, so ein Roman. Aber jetzt habe ich richtig unglaublich viel recherchieren müssen. Und das Schwierige von Recherchieren ist, dass man mindestens die Hälfte, aber vielleicht eher noch 80% wieder vergessen muss. Weil das ist viel zu viel Informationen sind das. Also man behält, was wichtig ist für, naja, was man erzählen will. Es gibt also ein bestimmter Mann auf diesem Flug, der überlebt oder nicht. Das ist die große Frage in diesem Roman. Ist das echt oder ist das nicht echt? Und der Mann, der stirbt oder nicht in diesem Flugzeugunfall, ist also der Vater von der Hauptperson Friseur.
Zur Ausgangslage 2-3 Sätze. Also dieser Mann, der hat kurz zuvor erfahren, dass seine Frau schwanger ist. Dann macht er sich früh morgens aus dem Haus auf, schleicht davon und ist dann verschwunden. Und kurze Zeit später taucht sein Name auf der Passagierliste des abgestürzten Flugzeugs, eben den Teneriffa, auf. Er gilt als Todesopfer des Flugzeugabsturzes. Seine Frau kümmert sich dann allein um den Sohn Simon, um den es auch zentral geht. Und Simon hält sich sehr eng mit seinem Großvater. Von ihm übernimmt er später auch den Friseursalon. in Amsterdam, den eigentlich sein Vater hätte bekommen sollen. Das ist soweit die Ausgangslage. Es geht also auch um das Verhältnis von Vater-Sohn, von einem Sohn ohne Vater. Mhm. Und der abwesende Vater ist auf bestimmte Weise aber immer sehr präsent.
Ja.
Wie geht denn Simon damit um, ein Sohn ohne Vater? Was fehlt ihm, wenn der Vater fehlt und auf andere Art und Weise doch da ist?
Das ist also dann schwierig für Simon. Es gibt eigentlich gar kein Vater-Sohn-Verbindnis, Verhältnis. Man kann geliebte Personen verlieren, wenn man ein Jahr alt ist oder 10 oder 20. Und jeder verkraftet das auf eine andere Art und Weise. Aber Simon ist eigentlich minus 6 Monate, wenn sein Vater stirbt. Also er wird erst geboren 6 Monate nach diesem Flugzeugunfall. Also er ist minus 6 Monate im Verlieren seiner Vater. Wie verhält er sich dazu? Eigentlich nicht. Er hat immer gedacht, er hat immer gespürt, dass die Tod seines Vaters, das war etwas von seiner Mutter. Seine Mutter hat ihren Mann verloren. Also die große Trauer liegt bei Mutter. Und ich denke, Simon hat immer gespürt, ich brenne meine Hände daran nicht. Und ich hatte den Mann nicht gekannt. Meine Mutter will nicht darüber reden, ist okay, weil ich verstehe, Simon versteht die große Trauer von seiner Mutter.
Die haben enges Verhältnis, auch Simon und seine Mutter.
Ja.
Also die,
die sind ziemlich eng.
Worum geht es in dem Buch? Also welche Themen spielen eine wichtige Rolle? Wir haben hier vor 10 Jahren schon mal gesessen und da ging es um deinen Roman Der Umweg. Und da geht es darum, dass eine Frau ihr Leben nochmal auf Null stellt, nochmal ganz neu anfängt, ihre Vergangenheit vergisst.
Ja.
Das ist auch ein Thema dieses Buches, alles noch einmal auf Null zu stellen, sein ganzes Leben hinter sich zu lassen und mit nichts, ohne Vergangenheit, auch ohne biografische Fesseln, noch einmal neu anzufangen. Ist eigentlich eine irre Fantasie. Hast du die auch manchmal? Oder?
Naja, eigentlich gar nicht. Oder man muss es so sehen, dass ich in der Eifel in 2012 mein Haus in der Eifel gekauft habe, dass das auch ein Flug war aus Amsterdam. Wieso ist das eigentlich, dass in fast alle deine Bücher einer wegflüchtet oder verschwindet? Wieso? Das muss dann doch etwas in der Schriftsteller selbst auch sein. Habe ich dann gedacht, okay, ist das so? Ja, man sieht das erst, wenn andere Leute es dann so sagen. Ne? Ich habe selbst, glaube ich, gar keine Lust zu verschwinden oder was auch. Aber irgendwo, ja, in meiner Gedanken, Kopf, Seele ist vielleicht doch etwas, was weg will.
Das ist ja auch faszinierend, nicht? Auch um sein eigenes Leben zu hinterfragen, sich allein mal vorzustellen.
Ja.
Was macht mich eigentlich aus? Wer bin ich? Wo bin ich?
Ja.
Wie sehen mich andere Menschen? Vielleicht sehen mich andere Menschen auch als ganz etwas, einen anderen Menschen, als dass ich mich selbst fühle.
Naja, das ist natürlich überhaupt so. Immer, Und das ist faszinierend. Weil erst jetzt, wir sitzen hier, bedenke ich, das stimmt, dieser Vater, also Cornelis heißt er, ist ohne etwas abgehauen im Flugzeug und weg. Und man kann dann denken, naja, vielleicht hat er das gemacht, weil er die Friseursalon seines Vaters, Jan, Opa Jan, nicht übernehmen wollte. Aber dann ist es doch sehr komisch, dass im weiteren Geschichte, sagen wir im zweiten Teil des Buches, auf einer Carlos ein Friseursalon hat auf Teneriffa. Dass es auch so einfach sein kann, dass man in einem Land, zum Beispiel Holland, Amsterdam, dass man denkt, nee, Friseur, nee, ich habe nicht so viel Lust darauf. Und in ein anderes Land, also Spanien, Kanaren, doch.
Das ist ja biografisch aufregend. Vielleicht kann er das auch dort nur machen, weil sein Vater nicht mehr da ist. Das hat man ja oft in Biografien, dass älteste Söhne, solange der Vater noch lebt, sich daran reiben, das nicht machen wollen, das auch nicht gut findet. Und dann stirbt der Vater irgendwann und plötzlich ein paar Jahre später übernehmen sie dann doch den Posten des Vaters.
Ja, und ich kann mich auch sehr gut vorstellen in diesem Roman, dass Opa Jan, der es auch immer noch gibt, ist auch ein ziemlich wichtiger Personage in diesem Roman, dass er in den 70er Jahren auch wirklich so ein Vater war. Er hat seinen Sohn Cornelis in seinem Nacken gepustet, so von über seine Schulter mitgeguckt die ganze Zeit. Und ich denke, das hat Cornelis auch nicht so gut gefallen.
Das gehört ja auch dazu, dass man dann sich nicht verstanden fühlt, wenn man gänzlich zur Projektionsfläche eines anderen Menschen wird. Wo überhaupt, das ist ja eines der größten unverschämten Rätsel, dass wir die anderen Menschen nie so richtig verstehen können. Oder so ganz und gar bleibt uns der andere immer fremd.
Immer, ja. Ich finde es unglaublich schrecklich eigentlich, dass ein Mensch nie wirklich verstehen kann, was ein anderer Mensch treibt. Man ist immer so eingesperrt in seinem eigenen Kopf und Gedanken und Leib und man kann sich nie wirklich vereinigen mit einem anderen Mensch.
Gilt das auch für deine erfundenen Personen, für die literarischen Personen?
Ich denke ja, mehr noch als für mich selbst im realen Leben.
Also die machen dann auch oft, was sie wollen und du fragst dich, warum machen die das gerade so?
Naja, und diese Warum-Frage, das ist auch so eine schreckliche Frage, finde ich immer, wenn Menschen mich fragen, zum Beispiel, warum bist du eigentlich Schriftsteller geworden? Ja, ich habe wirklich keine Antwort darauf. Was kann man darauf antworten? Und so viele von diesen Warum-Fragen, die sind, finde ich, schrecklich, weil die meisten sind einfach nicht zu beantworten. Und deswegen habe ich in diesem Roman verschiedene Warum-Sachen nicht beantwortet. Weil wieso ist diese Cornelis abgehauen eigentlich? Das steht nicht im Buch.
Das zeichnet deine Bücher aus, dass sie zum einen liest man sie und man hat das Gefühl, da hat jemand geschrieben, auch um die Welt besser zu verstehen, aber auch zu wissen, dass man sie nie ganz verstehen kann. Also es gibt Suchbewegungen immer wieder in den Büchern und es geht immer wieder auch um Liebe und Tod, auch um Begierde, auch um Kontrollverlust. Aber ist das nicht das Schöne an der Liebe und an der Begierde, die Kontrolle ganz zu verlieren? Das Schöne, aber auch in dem Roman kommt das auch vor, aber auch das Gefährliche.
Ne? Ja, ja. Immer mehr und mehr bemerke ich, dass wenn ich einen Roman schreibe, ist mich eigentlich die Geschichte nicht so wichtig. Was mich treibt beim Schreiben, ist Untersuchen mit fiktionalen Personen, aber auch Dinge in mich selbst untersuchen. Ich liebe auch diese Bücher, die sich eigentlich um nichts handeln, die etwas in sich haben, so eine Art, ja.
Eine Ahnung.
Eine Ahnung. Atmosphäre liebe ich auch immer sehr in Büchern. Wenn die Atmosphäre gut ist, dann bin ich so gerne in diesem Welt. Und in dieser Welt soll von mir aus nicht unglaublich viel passieren oder was auch. Ahnung, das ist ein gutes Wort, ja.
In deinem Buch finde ich auch tolle Stellen, da wird über die Liebe nachgedacht. Einmal heißt es, wo die Liebe im Körper ihren Platz hat.
Ja.
Und zwar gar nicht im Kopf,
nee.
Auch nicht im Herzen, sondern vielleicht am ehesten in der Seele. Das ist ja ein alter Begriff, Seele. Warum hast du da die Seele als Ort der Liebe benannt?
Ich habe das also so geschrieben, also nicht im Herzen, nicht im Kopf. Aber was dann? Naja, dann bleibt Seele übrig. Ja, das hat natürlich keinen Zweck. Wenn man etwas Ungreifbares wie die Seele, dass man damit so etwas Ungreifbares wie Liebe erklärt. Also das hat keinen Zweck. Der Mann, die das sich überlegt, ja, die kommt auch nicht sehr viel weiter mit dieser Frage. Wo lebt der Liebe?
Aber man kann doch sagen, was Seele nicht ist. Und zwar Seele kann man nicht anfassen, wie man den Kopf anfassen kann oder ein Herz anfassen kann.
Ja.
Deswegen ist das Numinose gerade das Faszinierende an so einem Begriff
wie
Seele. Jeder kann was mit anfangen. Seele kommt in 100.000 Sprichworten vor, nicht?
Ja.
Es ist immer ein großes Fragezeichen hinter diesem Wort.
Ja.
Das bleibt dann so. Was ich auch festgestellt habe in deinem Buch, da finden sich doch auch unter Umständen religiöse Anspielungen. Abraham zu sehen heißt 50 Jahre alt zu werden. Auch spannend ist eine Geschichte über Gott, die erzählt wird. Das Urbild der Mutter will Gott erschaffen, dabei wird er aber von einem Engel unterbrochen. Was ist das für eine Geschichte?
Naja, das ist eine Geschichte, die habe ich nicht selbst erfunden. Ich habe also bei meinen Recherchen habe ich das ganze Programm von einem Erinnerungsdienst beim Errichten eines Denkmals in 2007 auf Teneriffa für diesen Flugzeugunfall. Das habe ich mich angeguckt. Was haben die Leute da gesagt? Auf eine oder andere Weise hat das mich getroffen. Eine amerikanische Frau, ich glaube, das war ein Überlebende von dieser Katastrophe, die hat das gesagt. so geht das mit Schriftstellern, wenn man denkt, oh, das kann wichtig sein. Das klaue ich mich aus diesem Fernsehprogramm.
Darf ich vielleicht in die Geschichte vorlesen? Der Engel hatte die Wange des Mutter-Urbild berührt und zu Gott gesagt, hier ist eine undichte Stelle. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr viel zu viel darin unterzubringen versucht. Und Gott hatte erwidert, nee, das ist keine undichte Stelle, das ist eine Träne. Und der Engel fragte, wozu die Träne denn da sei? Und Gott antwortete, Freude, Kummer, Enttäuschung, Schmerz, Einsamkeit und Stolz. Der Engel sagte zu Gott, er sei ein Genie. Doch Gott schaute ihn bedrückt an und sagte, ich habe diese Träne nicht gemacht. Was ist das Faszinierende an diesem?
Ahnung. Das ist doch auch wieder Ahnung, Seele.
Ein anderes Thema wichtig in dem Buch, das meiner Ansicht auch mit einer gewissen Spiritualität, obwohl ich weiß, dass du dieses Wort scheust, zu tun hat, ist das Schwimmen. Simon schwimmt unglaublich gern. Es spielen sich auch wichtige Szenen in der Schwimmhalle ab. Und er schwimmt aber auch gern für sich alleine.
Ja.
Was bedeutet das, dieses Schwimmen?
Ich hasse Schwimmen. Hasse, das ist ein bisschen zu stark. Wenn es sein muss, schwimme ich in die Mediterranee oder so. Aber ein Schwimmbad, nein. Das Chlorwasser, das schlägt mich auf der... Das liebe ich nicht. Also ich wollte gern mal etwas schreiben über einen Sport, den ich nicht kenne. Ich war mal Eisschnellläufer. Da habe ich gedacht, oh, das ist okay, Eisschnelllaufen, das ist auch Wasser, aber dann Eis. Was ich selbst sehr gut kenne vom Eisschnelllaufen, ist, dass man Runde nach Runde nach Runde nach Runde läuft. Und nach, sagen wir, 5 Runden ist alles weg. Ist man leer und kann man noch eine Runde laufen ohne Gedanken. Und da kann man noch 50 Runden drehen ohne Gedanken. Und das liebe ich, diese... ohne Gedanken, aber das Körper arbeitet, aber es gibt keinen Gedanken und darin liegt etwas sehr Schönes. Und das hat Simon also auch beim Schwimmen. Er schwimmt, um ja auch zu versuchen, ohne Gedanken zu sein.
Und ohne Gedanken zu sein heißt ja auch immer ein wenig Zeit und Raum aufzulösen.
Ja.
Das ganze Leben ist loslassen und sich festbeißen, beides gleichzeitig.
Ja.
Das steht auch in dem Buch.
Ja, ja. Ist auch schwierig. So? Wir haben, sagen wir, zu Hause, bei uns zu Hause, wenn etwas passiert, worüber ich mich ärgere oder was mich böse macht, oder dann sagt mein Freund Marcel, der sagt, loslassen, loslassen. Okay, und dann die Schultern nach unten, das stimmt. Aber es ist auch gleichzeitig, weiß ich, sehr gut, sich in etwas festzubeißen, weil das ist Passion.
Es ist Leidenschaft.
Ja.
Sich mit Leidenschaft.
Und das braucht man beim Leben. Man kann nicht nur sitzen und alles loslassen die ganze Zeit. Es muss auch etwas geben. Und dann greife ich wieder zurück nach diesem Eichnerläuf, was ich gemacht habe. Das war richtig für mich eine Leidenschaft. Und ich habe da wirklich viel gelebt, so 15 Jahre lang. So zurückblickend jetzt waren das 15 unglaublich zufriedene, manchmal auch glückliche Jahre. Wenn man etwas hat, was man richtig machen oder tun will, das ist gut für einen Mensch. Aber dann doch noch gleichzeitig auch das, loslassen.
Tiere spielen in all deinen Romanen eine wichtige Rolle. Hier sind es besonders Hunde. Und du hast selbst auch einen Hund. Nachher hat man fast das Gefühl, dass einer der Hauptdarsteller, auch auf Teneriffa, dass der fast mit seinem Hund verheiratet ist, ist zu viel gesagt. Ja. Aber dass er zu seinem Hund fast die engste Beziehung aufbaut.
Ja, es gibt Leute, ich bin selbst auch ein bisschen so ein Mensch, die es einfacher finden, um sich zu verstehen mit Tieren und hier Hunde, als mit Menschen. Menschen haben immer ein Hidden Agenda. Also mit Menschen umgehen ist auch immer ein bisschen gefährlich. Man weiß nie genau, was bei anderen Leuten im Kopf oder im Herzen spielt. Ich selbst habe auch die Ahnung, dass Hund... Aber alle Tiere, denke ich, die sind. Also die sind einfach, die gucken dich an und man sieht, oh ja, Mehr ist es nicht.
Nee, aber Sie haben keine versteckte Agenda.
Ja, ich finde das wunderbar. Kurz bevor ich nach hier kam, haben wir auf einer Terrasse gesessen. Das Wetter ist gut heute. Unser Hund war unter unserem Tisch. Und vier Tische entfernt war ein anderer Hund, so ein Riesen, so ein Pitbull. Und dieser andere Hund hat ohne Ende unseren Hund angeguckt und ab und zu auch mich. Vielleicht hat der Hund verstanden, oh, das ist vielleicht das Herrchen von diesem kleinen Hund.
Obwohl auch ein Hund voller Geheimnisse sein kann. Du sagtest, dass euer Hund immer abends,
ja,
keiner weiß warum, eine Stunde,
ja, knurrt.
Knurrt. Aber man, ja, weiß, wird auch nie erfahren können, nee, warum das so ist. Also
nee, aber das haben wir jetzt auch losgelassen. ja, nee, das ist auch wieder so etwas. Man kann dann denken, ja, oh je. Aber die beißt auch nicht. Es ist nur das Knurren. Als ob die sagen wollen, fass mich jetzt nicht an, bitte.
Zur Recherche deines Romans. Man könnte meinen, dass du recherchiert hast, dass du nach Teneriffa gefahren bist, um vor Ort alles anzugucken, dass du dich viel im Schwimmbad rumgetrieben hast, um zu erfahren, was mit dem Schwimmen los ist. Mhm. All diese Sachen, aber du gehst weder in Schwimmbäder, noch warst du auf Teneriffa. Also, wie gehst du da vor? Also du musst ja wissen, wie es auf Teneriffa aussieht,
naja,
was da alles los ist.
Es gibt natürlich schon seit einiger Zeit Internet, aber Internet ist in den letzten 10 Jahren auch so viel besser geworden. Man kann doch mit Google Street View, kann man Teneriffa von A bis Z sich angucken. Und ich war natürlich mal in Schwimmbäder früher. Es gibt Schriftsteller, das weiß ich, die finden das immer noch nötig, um wirklich das Geruch auch dabei zu haben und so weiter. Aber ich habe mich sehr kurz überlegt, ich fliege doch nach Teneriffa. Aber ja, fliegen, das geht nicht mehr, jetzt. Also, so einfach ist es auch.
Und du bist natürlich auch kein Friseur, der Sohn des Friseurs. Welche Rolle spielt das Friseur-Dasein für dein Buch? Hätte das auch eine Autowerkstatt sein können?
Eigentlich ja. Ich wollte schreiben über einen Handwerker. Ich liebe es sehr. Ich sage dann, normale Menschen, wie wir alle sind. Aber es gibt auch Menschen, die sind dann Philosophen oder Künstler oder was auch. Und darin habe ich keine Lust. Also normale Handwerksleute. Und ein Friseur habe ich noch nie getroffen in ein niederländisches Buch. Da habe ich gedacht, das wird dann Zeit. Hops, Friseur. Und wenn man über einen Friseur schreibt man auch über ein Friseursalon und mit einem Friseursalon kommen Kunden und mit Kunden kommen Personagen. Das ist auch wunderschön, dass man eigentlich umsonst Personagen hat. Ja, deswegen denke ich, ein Friseur.
Und eine besondere Herausforderung ist sicher auch, in so ein Buch einen Schriftsteller einzubauen. Der Leser denkt natürlich, ist der Schriftsteller Gerbrand Bakker, der in dem Buch vorkommt.
Ja, das darf der Leser denken. Ja, okay. Finde ich völlig okay.
Vielen Dank, Gerbrand Bakker. Der Sohn des Friseurs, so heißt sein neuer Roman. Eine Geschichte, die viel erzählt von der Sehnsucht nach Liebe, von Verlust, Trauer und Einsamkeit. Auch von der Suche nach Glück, nach einem bescheidenen Glück. Und dann liest sich der Roman auch wie ein Krimi mit überraschenden Wendungen, auf der Spur nach einem Geheimnis oder einem geheimen Leben. Ein Roman, der noch lange im Gedächtnis nachhallt. Der Sohn des Friseurs von Gerbrand Bakker ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 290 Seiten, kostet 25 €. Vielen Dank für das Gespräch.